Ja, hallo und guten Abend draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zurück auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Ich habe heute zu Gast die Sarah von Frau mit Optionen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht von ihrem Instagram-Profil. Sie war auch zweimal jetzt in den letzten beiden Monaten vertreten in dem Community-Ranking mit außergewöhnlich hohen Renditen auf Monatsbasis sogar. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ich hatte gefragt, mit wem aus dem Ranking ich mal einen Livestream machen sollte, und die Wahl ist auf die Sarah gefallen. Und deswegen freue ich mich, dass sie heute da ist. Sie wird sich nicht im Bild zeigen, aber wir können gleich mit ihr plaudern. Ihr könnt sehr, sehr gerne eure Fragen schon mal in den Chat hauen. Ein paar habe ich ja schon über Instagram auch bekommen. Ich moderiere das Ganze wie immer, aber ich fange jetzt erstmal an und begrüße dich ganz herzlich. Hallo Sarah, wie geht's dir heute? Ich hatte dich jetzt also herzlich willkommen geheißen. Ich hatte gefragt, wie es dir heute an diesem extrem roten Börsentag geht, weil ja der eine oder andere heute sicherlich schon ja, ein starkes Minus dort zu stehen hat, obwohl die großen Indizes ja gar nicht mal so stark jetzt im Minus laufen gerade, aber das ein oder andere High-Vola-Depot oder wie auch immer, da sieht das ja schon recht rot aus, und ich wollte einfach wissen von dir, wie es da bei dir aussieht.
Jo, also bei mir auch auf voller Linie. Also ich handle gerne hochvolatile Titel. Und da muss man auch sagen, an so Tagen wie heute, da geht es ordentlich bergab. Dadurch, dass ich ja, da kommen wir ja sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, immer mit einer sehr hohen Margin handle, ist Rollen bei mir auch gar nicht so die beste Option, muss man sagen. Das heißt, wenn es rot wird und wenn die Margin-Anforderungen steigen, dann geht es immer darum, Positionen schnell zu schließen. Sicherlich sehr oft mit Verlust. Heute auf jeden Fall ausschließlich mit deutlichem Verlust. Genau, das heißt, ich habe jetzt heute schon gut Verluste realisiert. Ich glaube, an absoluten Zahlen waren es jetzt irgendwie 600 Euro oder so. Also das ist schon ein kräftiges Minus, muss man sagen.
Ja, dann fangen wir doch mal vorne an. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz nochmal selber ein bisschen vor. Also alles nur das, was du natürlich preisgeben willst oder was du von dir vorstellen möchtest, damit die Leute so ein bisschen einschätzen können. Vielleicht grob das Alter. Eine Frau fragt man natürlich nicht nach dem Alter, aber so ganz grob ist nach dem Alter. Vielleicht aus welcher Region du stammst, wie lange du schon natürlich beim Optionshandel dabei bist, wie der Weg bis hierher in deinem Handel war, und natürlich, da kommen wir dann gleich nochmal ausführlich drauf, ja, auf deinen Handelsstil, den du ja gerade schon so ein bisschen anskizziert hattest.
Genau, also ich heiße Sarah, ich bin 32 Jahre alt und wohne aktuell in Köln und hoffentlich auch für länger. Ich bin schon seit über 10 Jahren an der Börse jetzt, habe ganz klassisch angefangen mit so ein paar Einzelwerten Penny Stocks. Macht, glaube ich, jeder mal mit, so eine Phase, wo man sich denkt, so, haha, die müssen sich ja nur um ein paar Cent erhöhen und dann verdoppel ich. Ja, funktioniert nicht, Leute, lasst die Finger davon. Ja, und damals noch Indexzertifikate. Ich weiß gar nicht, ob ETFs damals schon irgendwie ein Thema waren, aber zumindest in meiner Bubble nicht. Und habe mich so rangetastet. Heutzutage ist mein großes Depot hauptsächlich geschmückt mit Dividendenwerten und REITs, wobei ich im Moment auch dabei bin, das umzustrukturieren nach und nach und nur noch in ETFs zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich kann langfristig, ohne da wirklich Arbeit reinzustecken und hin und her zu schieben, die keine Benchmark schlagen. Also da muss man dann auch mal ehrlich zu sich selber sein. Und so habe ich dann beschlossen, okay, nach und nach, wie es gerade passt, verkaufe ich einzelne Titel und kaufe dafür mehr ETF-Anteile auf MSCI World. Den üblichen Schnack, würde ich mal sagen. Genau. Und den Optionshandel, das betreibe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Bin damals ja, sehr schnell auf deine Videos gestoßen worden. Also eigentlich hatte ich gehört, dass man auf seine Aktien, die man bereits besitzt, Optionen schreiben kann, also ja, Calls dann, und so ein bisschen Nebeneinkommen noch zu den gehaltenen Aktien einfach dazu machen kann. Diese Strategie verfolge ich gar nicht. Also mein Optionsdepot ist komplett Cash. Ich lege es nicht darauf an, da irgendwie Aktien eingebucht zu bekommen. Manchmal passiert das, dann gehen die halt ein bisschen später über einen Covered Call wieder raus, aber eigentlich ist das nicht Sinn der Sache. Und genau, bin ganz kurz vor Corona eingestiegen. habe mir da auch das erste Mal dann direkt ganz gut die Finger verbrannt, war so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt? Da war ich in deiner Anfängergruppe bei Telegram, die sehr hilfreich war, aber da haben alle gesagt, ja, und Rollen und bla, und dann habe ich mich da schnell eingelesen und so, okay. Also es fing sehr, sehr chaotisch an, ich wusste noch nicht so richtig, was ich mache, aber Hauptsache erstmal die ersten Trades eröffnet, ja, ohne zu wissen, wie man die sinnvoll schließt oder was eigentlich passiert, wenn die sich nicht so in meinem Sinne entwickeln. Genau, habe da aber sehr viel gelernt und ja, habe meine Verluste dann auch, naja gut, innerhalb von 6 bis 7 Monaten erst, aber auch wieder reinbekommen. Und seitdem verdiene ich damit tatsächlich richtig Geld und es wird immer mehr. Ich passe meine Strategie immer weiter an. Ja, und da stehen wir heute. Und ja, die letzten Monate waren sensationell. Also auch schon bevor ich vor Instagram war, wurde es jeden Monat eigentlich besser. Und da dachte ich mir so, hey, jetzt bin ich auf so einem Stand, wo ich denke, das könnte ich auch mal mit der Welt teilen. Vielleicht ist das inspirierend für den einen oder anderen, gerade weil es in der Finanzwelt ja generell nicht so weit her ist mit Frauen. Ja, und habe dann einfach mal aus Jux und Dollerei einen Kanal eröffnet. Ja, dann hast du mich in dein Ranking aufgenommen und dann hatte ich auf einmal ganz viele neue Freunde, die mir Nachrichten geschrieben haben.
Ja, das natürlich geht dann schnell bei den Ergebnissen. So, jetzt haben sich natürlich schon bei mir allein schon viele Fragen angestaut, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht erstmal nochmal kurz zurück zu Corona. Also wie groß war das Minus? Also nicht total, sondern irgendwie so prozentual, Hälfte weg oder 20, 30 Prozent weg oder keine Ahnung.
30% sind, glaube ich, weggegangen. Aber auch über 2 Monate verteilt. Also generell war ich da schon, habe ich ungeschickt gerollt, würde ich mal sagen, und habe dann ein paar Verluste einfach nur in den Folgemonat verschoben, habe dann gemerkt, dass ich da immer noch zu tief drin bin bei allem und habe dann schließlich einfach nur zurückgekauft, Verlust reicht. Genau.
Und wie kam denn das, dass du dann nicht entnervt aufgegeben hast und so, aber das ist ja doch alles Mist, also gerade bei Aktien und so weiter, sagst du, du schwenkst eher über zu ETFs, weil dir das Aktive nicht so liegt oder du sagst, da kommst du nicht besser bei weg, als wenn du das über ein ETF darstellst und bei den Optionen sagst du nach so einer herben Schlappe, sag ich mal, die ich ja auch erlebt habe, deswegen kann ich das glaube ich so sagen, ja, das mache ich jetzt weiter, das Ding hat irgendwie Potenzial, das betreibe ich mal weiter und es wird schon erfolgreich werden. Wie kam es auf den Gedanken?
Ja, also die Gewissheit war natürlich überhaupt nicht da, aber ich würde mal sagen, dass der Ausprobierzeitraum einfach noch viel zu kurz war, als Corona kam. Also da hatte ich gerade meine ersten 3 oder 4 Puts verkauft. Und ich dachte mir so, nee, ein bisschen mehr Zeit gebe ich mir schon. Weil also ich habe das ja auch in meinem großen Depot gesehen, dass das ja wirklich ein guter Absturz war. Also auch im großen Depot habe ich ja 30% verloren. Von daher war mir das schon klar, dass das jetzt nicht der Alltag des Optionshändlers unbedingt ist und widerspiegelt. Und von daher habe ich mir einfach nur noch mal mehr Zeit gegeben. Und man muss natürlich auch sagen, im großen Depot liegt halt mein Vermögen so. Da, also das will ich auch nicht verjubeln oder verzocken oder so. Aber die 5.000 Euro, die ich damals beim Broker eingezahlt habe, da war schon klar, okay, wenn das jetzt überhaupt nichts wird, dann ist das so. Und von dem her.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Also du hast so klassisch mit den 5.000 Euro angefangen, genau. Dann waren mal 30% weg. Hast du dann in dem Moment auch noch Cash nachgeschossen oder hast du gesagt, ich mache jetzt mit dem, was übrig ist, erstmal weiter und kämpfe mich da wieder hoch?
Nee, tatsächlich habe ich auch Geld nachgeschossen, was ich dann wieder rausgezogen habe. Also zwischendurch waren da nochmal 2.000 Euro drin, die habe ich aber wieder rausgezogen. Und am Anfang dachte ich auch so, ich könnte ja auch das Optionsbüro Depot besparen und habe da dann monatlich einen Huni noch eingezahlt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, also richtig fett macht das den Bock ehrlich gesagt nicht. Da stocke ich lieber meinen Sparplan auf ETFs wieder weiter auf. Genau. Aber so deswegen, also meine Einzahlsumme ist ja mittlerweile 6.300 Euro und diese krumme Summe kommt einfach daher, dass ich mal 3 Monate auch einen Sparplan bei Banks hatte.
Verstehe. Ja, ich habe das ja, glaube ich, weiß gar nicht, 14 Monate habe ich auch mal jeden Monat ins Battle Depot, als es noch nicht das Battle Depot war, habe ich ja auch immer die 100 Euro reingespart. Und ich finde, bei so einem kleinen Depot ist es dann doch nicht ganz ohne. Also bei einem 50.000er merkt man es wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber ich fand es ganz okay. Und ich habe es dann eigentlich auch nur gestoppt, damit es beim Battle halt quasi
Ja.
pari startet sozusagen. Ja, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, wenn du sagst, du hast den Effekt nicht gemerkt und in ETFs ist das besser aufgehoben, ist alles cool, alles gut. Genau, dann hast du gesagt, du bist dann auf die Idee gekommen, das mit der Welt zu teilen. Ich frage jetzt mal ganz provokant, also du willst dich heute hier nicht zeigen, was vollkommen okay ist, aber du hast gedacht, ich zeige das jetzt mal. Also das geht ja auch nicht um dich als Gesicht oder als Person, aber du willst trotzdem diese Möglichkeiten mit dem Optionshandel ja ein bisschen mit der Welt teilen und zeigen, was da möglich ist. Kannst du da noch mal ganz kurz sagen, wie es dazu kam und auch diesen kleinen Widerspruch, der ja, wie gesagt, nicht schlimm ist, aber
Ja.
es ist ja eigentlich logisch, wenn es dann gut läuft oder so, dass die Leute auf dich zukommen und dass man irgendwie zumindest in Bedrängnis kommt, vielleicht doch seine Anonymität in irgendeiner Form dann Stück für Stück aufgeben zu müssen oder ja, einfach wie du damit umgehst, einfach nur mal aus Neugierde.
Ja, also ich glaube, in die Verlegenheit werde ich tatsächlich nicht so schnell kommen. Ich bin jetzt bei 400 Followern. Das finde ich, also mir reicht auch der ganz kleine Kreis. Also ich denke, es gibt so 20 Leute auf Instagram, mit denen ich gerade regelmäßig schreibe und mich austausche. Und die reichen mir eigentlich auch. Also alle anderen herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Aber ja, ich mache das nicht unbedingt für den Fame. Ich mache es aber tatsächlich aus recht egoistischen Gründen, weil ich festgestellt habe, wenn ich mich darüber austausche, also früher, oder was heißt früher, aber bis vor ein paar Monaten habe ich das halt immer nur mit meinem besten Freund geteilt und vor dem immer so ein bisschen geflext, was mir dann, also mit meinen Zahlen, was mir dann auch schon unangenehm war, weil irgendwie ist das, ja, ist das merkwürdig, so damit umzugehen. Ich habe aber gemerkt, dadurch, dass wir meine Trades diskutieren und er, der sich damit ja nicht auskennt, einfach die ganze Zeit kritisch nachfragt und so weiter, dass mich das irgendwie total pusht und meine Rendite auf wundersame Weise einfach steigert. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich will das jetzt nicht zu einem riesen Bestandteil unserer Freundschaft machen, weil es gibt halt auch noch andere Themen im Leben als meine Erfolge im Optionshandel. Und deswegen teile ich das lieber auf Instagram, aber eben nicht in Verbindung mit meiner Person. Also Frau mit Option ist super, so dass ihr meinen Vornamen kennt, finde ich auch fein, aber mehr muss da auch nicht sein. Zum einen aus normalen so Persönlichkeitsschutz, Gesichtspunkten. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich ja zumindest aus meinem Optionsdepot sehr, sehr detailliert alles teile. Und das muss dann nicht mit meiner Person verknüpft sein. Und ich denke, also wenn ich quasi all meine Finanzen offenlegen würde, dann erst recht nicht. Ich habe Respekt davor, wenn Leute wie du, also ich meine, du teilst ja auch wahnsinnig viel auf deinem Blog an detaillierten Zahlen und Einnahmen und so weiter. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass der Kanal da noch ein Gesicht braucht. Also ich finde das natürlich auch immer besser, wenn es noch ein Gesicht dazu gibt und wenn ich weiß, an wem ich dran bin. Aber ja, möchte ich einfach nicht.
Absolut verständlich. Also ich denke inzwischen mein Blog oder die ganze Marke Freaky Finance lebt auch ein Stück weit von der Persönlichkeit und dass die Leute alles von mir wissen. Von daher komplett anderes Setting bei mir, aber kann ich auch absolut nachvollziehen, zumal ich ja am Anfang natürlich, habe ich mich auch gefragt, scheiße, jetzt im Blog musst du schon im Impressum quasi deinen kompletten Namen und Adresse und sowas hinschreiben und dann, naja, irgendwann kommt man da nicht drum rum und auf
Na.
Instagram ist natürlich ein bisschen was anderes, aber absolut nachvollziehbar. Die Frage, die ich noch hätte, hast du denn deinen besten Freund nun eigentlich nicht überzeugt bekommen, auch Optionen zu handeln?
Ja, also das Ding ist, der ist absoluter Finanzeinsteiger. Er hat jetzt ein Depot, er hat jetzt einen ETF-Sparplan. Und ich habe ihm gesagt, in 3 Jahren, wenn er soweit ist, bringe ich ihm alles bei. Aber erstmal muss er sich generell Börsenwissen aneignen und Erfahrung sammeln und erstmal Kurse schwanken sehen, dass es auch mal runtergeht. Der hat auch ein bisschen Spaßgeld jetzt mal in so ein paar YOLO-Aktien gehauen. Also wirklich zweistelliger Bereich, die Aktie, also wirklich kleine Beträge. Aber da merkt er auch ganz schön, dass Windeln.de irgendwie doch gar nicht so nachhaltig von diesem Reddit-Auftrieb profitiert hat. Und ich glaube, das ist ganz gut. Der soll erstmal Erfahrungen sammeln und dann ja, schauen wir mal.
Genau, jetzt hattest du auch schon gesagt, dass du als weibliche Person, dass das ja auch noch wieder ein Stück ungewöhnlicher ist, dort dann in der Öffentlichkeit was über Finanzen oder sogar speziell über den Optionshandel zu machen. Das war ja auch ein Antrieb bei dir oder von dir, was du gesagt hast. Und da kam auch eine Frage über Instagram, wie da so die Reaktionen drauf sind. Also weiß ich natürlich jetzt auch nicht, ob die dir gegenüber dann direkt kommen. Also wie ist das so, als erfolgreiche Optionshändlerin dort zu stehen? Gab es da schon irgendwie ein Feedback? Das war eine Frage von den Instagram-Leuten.
Ja, also von anderen Tradern, Optionshändlern durchweg positiv. Also ist ähnlich wie bei mir im Beruf. Ich arbeite in der IT und eigentlich freuen sich immer alle Männer, die sich in einer Männerdomäne bewegen, dass das mal ein bisschen diverser wird. Ich bin mir unsicher, ob männliche Instagrammer auch so dieses Maß an Belästigungen bekommen. Aber natürlich habe ich auch ein paar unschöne Nachrichten dabei, aber ich würde sagen, das hält sich sehr, sehr in Grenzen. Also da sind die 20-Jährigen mit dem Lambo, die mir irgendeine geile Bitcoin-Strategie verkaufen möchten, glaube ich, in der Überzahl.
Ja, das finde ich auch mal geil, wenn mich welche anschreiben, ob ich nicht ein erfolgreiches Business starten will oder so, oder dass ich nicht irgendwie mit meinem Vermögen mal durchstarten sollte, ja. Wenn mir dann so ein 18-Jähriger da erzählen, wie das geht. Auch ganz süß, aber naja, das ist ein anderes Thema. Gut, jetzt haben wir schon einiges besprochen, aber lass uns mal in die Vollen gehen. Und zwar, ich glaube, alle interessiert, wie jetzt wirklich genau dein Handelsstil aussieht. Wie kommt man zu zweistelligen Renditen auf Monatsbasis? Das ist ja dann doch schon ja, eine Hausnummer, hat man ja gesehen in den letzten beiden Monaten. Und ja, dann die Anschlussfrage mache ich danach. Erzähl mal erstmal deinen Handelsstil.
Genau, also so wie es im Moment ist, ich sehe schon ein, dass es in Zukunft noch ein bisschen anpassungswürdig ist, aber so wie es im Moment ist, lasse ich meine Margin sehr, sehr hoch aus. Das heißt, für alle, die vielleicht noch eher im Anfängerbereich unterwegs sind, hoch, hoch risikoreich. Kann man sehr viel Geld verdienen, verlieren, Disclaimer, aber natürlich auch Geld verdienen. Das heißt, ich sehe immer zu, dass einzelne Positionen nicht zu viel Margin mir wegnehmen. Und ich bin auch viel am Hin- und Herschieben und Optimieren. Das heißt, ich suche vor allem Titel mit einer hohen Volatilität, wo die Prämien entsprechend hoch sind. Versuche den Strike-Preis dann aber schon ordentlich weit weg vom aktuellen Kurs zu halten. Also, dass ich nicht so unmittelbar Gefahr laufe, eingebucht zu werden. Das heißt also, so 15-20% Strike unterm Kurs finde ich schon ganz vernünftig. Aber dafür soll es dann halt trotzdem auch noch Prämie geben. Also ich halte keine Position für 3 Wochen, wo ich irgendwie 20-30 Euro für bekomme. Das lohnt sich in meinen Augen nicht.
Hast du vielleicht da so Rahmenparameter? Also ich sag mal, ja, hast du ja schon gesagt, 10-15% Kurs zum Strike und dann, keine Ahnung, mindestens Summe X oder Prozent auf irgendwas soll dabei rausspringen. Also gibt es ja die verschiedensten Rendite-Erwartungsberechnungen. Worauf schielst du da? Also sagst du, ich will mindestens $100 für einen verkauften Put haben oder ich will mindestens so und so viel Prozent aufs eingesetzte Kapital oder aufs Depot oder? Oder ist das bei dir völlig offen und wonach gehst du dann konkret?
Nee, also ich habe da keine festen Zahlen. Ich gehe da tatsächlich mehr nach Bauchgefühl. Aber wie gesagt, also 20 wären mir zu wenig. Ich glaube, das habe ich mir auch ein bisschen bei dir abgeguckt, dass du immer bei der Erklärung der Pimmeltrades erklärt hat es so, ein 20 soll es schon sein, so, ne? Wenn da noch die Fee abgeht und so, ein 20 muss schon sein, aber das ist mir zu wenig. Das heißt, wenn ich eine Woche halte, also ich gehe auch auf sehr, sehr kurze Laufzeiten, das muss man nochmal dazu sagen, am allerliebsten halte ich nur 1-2 Wochen, weil, also das, was andere als Gamma-Risiko sehen, ist meine Spielwiese. Wenn die Prämien hoch und runter schießen, hat man da gute Möglichkeiten, noch einzusteigen. Dementsprechend, wenn ich eine Woche halte, dann ist irgendwas zwischen 25 und 40 vielleicht gut. Wenn ich 2 Wochen bis Expiry habe, dann gerne 50 und so weiter. Also ja, es ist mehr so ein bisschen Bauchgefühl. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich bei deutschen Werten jetzt nicht so krass viel Prämie bekommen. Also ich weiß, dass wenn ich Hugo Boss oder Zalando oder Sixt oder so handle, dass ich da mit wesentlich weniger rechnen muss. Also da habe ich auch meistens eine Rendite, also eine annualisierte Rendite auf den Trade von, keine Ahnung, weniger als 10% teilweise sogar, weil ich da dann schon auf längere Laufzeiten gehe und da einfach nur quasi meine Kapazität auslaste und noch mitnehme, was geht, wenn ich da eine gute Möglichkeit sehe. Aber generell sehe ich schon zu, dass ich immer mindestens 30 bekomme und so zwischen 30 und 150, würde ich sagen, ist so der Spielraum, in dem ich mich bewege. Und dann, was mir aber sehr wichtig ist, ist die anfängliche Margin-Auslastung. Also da ziehe ich eigentlich schon die Stirn zusammen, wenn die bei über 600 liegt. Also mein Traumtrade ist irgendwo bei 500 oder so und nach einer Woche bei 200 Euro Margin-Auslastung. Das ist super. Und wenn die aber noch ansteigt und gerade wenn es vierstellig wird oder so, dann gebe ich den Trade meistens schon auf und suche mir was Besseres für die Rest.
Ja, also das ist natürlich auch diese Exit-Strategie, sage ich mal, da sagst du, da hast du dann deine Schmerzgrenze, dann musst du raus, um die Margen nicht zu gefährden dann fürs Gesamt.
Genau. Also ich muss es und ich mache, also in Phasen, wo alles super, super grün ist, dann mache ich es einfach nur, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. In Phasen wie jetzt gerade ist es einfach Schadensbegrenzung, um einen Margin Call zu verhindern.
Mhm. Jetzt hatte ich noch irgendwie eine Frage. Warte mal, wie war denn das jetzt? Um das zu überbrücken, jemand fragte, also wir reden ja hier ganz klar bei dir über die Short-Put-Strategie. Sonst noch Arten von Optionen, die du handelst?
Also ja, ich habe jetzt mich so ein bisschen mit den Poor Man's Covered Calls auseinandergesetzt. Das finde ich auch ganz fein. Wobei ich da auch sagen muss, dass der Long Call für meinen Geschmack irgendwie dann doch zu viel Margin zieht oder belastet. Ich merke das jetzt gerade bei Twitter, da habe ich einen Long Call und das ist jetzt halt, der Kurs ist ja jetzt unter meinem Einstiegskurs, das heißt der Long Call ist im Minus um 200 Euro oder so und die Margin-Belastung ist dementsprechend auch gestiegen und da merke ich schon, also irgendwie ganz cool, bestimmt super in einem größeren Depot, aber für mich passt es eigentlich auch nicht so 100%. Und dann hatte ich mich jetzt die letzten Wochen mal an komplexeren Strategien versucht, merkte aber auch, das ist einfach nichts für mich. Also Shortputs, das ist meine Spielwiese, da fühle ich mich wohl und da kann ich auch gut mit umgehen.
Genau, jetzt hattest du ja schon das Gamma angesprochen, die berühmte Gamma-Woche, wo andere Leute im Prinzip sagen, da wollen sie auf keinen Fall mehr im Markt sein mit ihren Positionen. Also die Gamma-Woche wird von vielen gemieden, indem Positionen, die dann entsprechend gut ins Plus gelaufen sind oder die eben kurz vor Verfall sind, also eine Woche vorher spätestens geschlossen werden. Du machst das, also du gehst dann quasi am liebsten erst rein, aber jetzt kommt eben die Frage, ja, bei wie viel Prozent oder wonach gehst du quasi, um den Trade dann doch zu schließen irgendwann, wenn er gegen dich läuft?
Ja, wenn er gegen mich läuft, wenn es ein einzelner Trade ist, also wenn ich wirklich merke, es ist eine einzelne Position, die gegen mich läuft und es ist die Unternehmensnachrichten, die zum Verfall, die zum Kursverfall führen, sind jetzt nicht substanziell als solches, dann würde ich im Zweifelsfall wahrscheinlich einfach rollen, je nachdem. Wenn es noch 3 Wochen bis Verfall sind, halte ich erstmal und gucke, was passiert, ehrlicherweise. Genau, und ansonsten, jetzt so wie es im Moment läuft, der Markt ist einfach nur am Abstürzen und so, da habe ich theoretisch eine Zielmarke von 200% minus, merke jetzt aber auch, dass ich bei Positionen, die jetzt noch 3 Wochen laufen, auch erstmal wieder die Füße stillhalte. Ich habe jetzt meine Margin-Auslastung so weit runtergebracht, dass das für mich okay ist. Also für mich heißt okay so roundabout 70%. Ich weiß, das ist wahnsinnig hoch für die meisten. Aber das ist so ein Wert, bei dem ich mich sehr wohl fühle. Genau, und deswegen halte ich jetzt erstmal halt die Füße still und gucke erstmal. Aber ja, wenn ich schließe, dann eigentlich am liebsten erst ganz kurz vor Verfall. Und wenn es positiv ist, das heißt, wenn der Wert der Prämie sehr, sehr schnell verfällt, dann habe ich jetzt auch durch Instagram gelernt, dass die tägliche Rendite da eine sehr, sehr gute Kennzahl ist. Das heißt, wenn der Wert der Prämie oder des Puts weniger als die Hälfte ist von der kumulierten täglichen Rendite bis zum Verfall jetzt, super kompliziert ausgedrückt, ich weiß, dann verkaufe ich auch gerne im Gewinn. Dass ich einfach sehe, okay, wenn ich jetzt noch länger halte, ist das unwirtschaftlich, weil es einfach so lange noch Margin blockiert, selbst wenn es nur 100, 200, 300 Euro sind, sodass es sich einfach nicht lohnt. Der Großteil des Wertverfalls ist schon passiert und dann schließe ich auch einfach. Genauso wie die Leute, die Gamma-Woche gern umgehen und vielleicht schon 14 Tage vorher schließen, das mache ich dann auch sehr gerne. Genau, aber zu den Puts in der Gamma-Woche selbst, da guckt man einfach den ganzen Tag über auf seine Watchlist immer mal wieder, ob es da Bewegung gibt, ob die üblichen Verdächtigen Prämie abwerfen. Und wenn ich dann sehe, bei, keine Ahnung, bei Snapchat oder bei Twitter oder bei L-Brands oder bei Footlocker, kann ich noch ein paar Taler holen, dann nehme ich die auch sehr gern mit.
Das war auch eine Frage hier im Chat, also wie viel Zeit du täglich für deinen Optionshandel aufwendest, um und bei?
Ja, ich handle ausschließlich am Handy, ist wahrscheinlich auch etwas Neues für die meisten. Ich weiß, viele machen das so richtig mit mehreren Bildschirmen und TWS und zusätzlichen Tools und so weiter. Ich mache das ausschließlich am Handybildschirm und ich benutze die App genauso wie Instagram. Das heißt, ich habe jetzt mal auf dem Handy geschaut. Das ist so roundabout 45 bis 75 Minuten pro Tag, aber bei über 100 Öffnungen. Also ich mache sehr oft die App auf, scroll einmal durch, wie es aussieht, mache sie wieder zu.
Okay, also ständiger Begleiter. Ja. Natürlich, dann in Form von Handy ist es ja okay, aber wenn man dann quasi vorm Rechner gefesselt oder gefangen wäre, ist es eher suboptimal, dann erlebt man nicht mehr viel. Gut, nee, aber genau. Mit dem Handy in der Tasche geht das ja einigermaßen, obwohl es ja schon irgendwie, teilweise kann ich mir vorstellen, ist das nicht dann doch ein bisschen zu viel? Oder gibt es dann da auch, kommt dann wahrscheinlich auf die Marktphase an, dass es dann auch mal ruhiger zugeht und man jetzt nicht alle 10 Minuten reingucken muss? Oder?
Ja, zum einen das, zum anderen.
Hippelig, wenn du eine Viertelstunde nicht geguckt hast.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was ich den Abend über mache. Also wenn ich verabredet bin, dann ist das Handy natürlich auch 4 Stunden in der Tasche und dann passiert da gar nichts mehr. Wenn ich nur zu Hause YouTube oder Netflix gucke oder so, dann gucke ich da natürlich auch öfter rein. Und an der Arbeit gibt es halt so viele Phasen, wo man irgendwie, also gerade jetzt in der Zeit mit Online-Meetings und so weiter oder man muss auf irgendwas kurz warten oder so. Das sind immer so die Momente, wo ich mal kurz 30 Sekunden auch in die App reinschaue und gucke, was geht.
Sehr gut. Dann kamen noch einige Fragen. Ich lese einfach mal vor. Also ob du auch die Charttechnik nutzt für deine Trades?
Nee, gar nicht. Also meine Prämisse bei dem Ganzen ist tatsächlich, dass es mir nicht zu viel Lebenszeit rauben soll. Und ich finde, meine Ergebnisse sind gut genug, dass ich mir da auch nicht mehr Aufwand machen muss. Ich finde aber tatsächlich, also ich hole mir auch manchmal Inspiration von Tradern, die Charttechnik machen, die manchmal echt coole Einstiegspunkte posten und so. Und die finden auch auf jeden Fall viel bessere Einstiegspunkte als ich selber. Aber wie gesagt, also mein Prinzip ist nicht irgendwie Min oder Max, sondern gut genug und das passt.
Genau, dann nochmal die Frage gewesen, handelst du Future-Optionen? Glaube ich, kann ich beantworten. Nee. Nein, hatten wir geklärt. Welche App, Broker benutzt du? Also welche App und welchen Broker, es wird hier gefragt.
Genau, ich bin bei Banks Broker mit deinem wunderbaren Rabattcode, der glaube ich immer noch aktiv ist. Ich habe den auch schon weiterempfohlen, jetzt in Ermangelung eines eigenen, weil ich mich da auch nicht drum gekümmert habe. Also wenn ihr das anfangen wollt, bei Banks gibt es mit Freaky, glaube ich, vergünstigte Konditionen. Genau, das mache ich. Und die dazugehörige App, die kommt von Interactive Brokers, das ist die IBKR. Darüber handle ich.
Genau. Dann wurde gefragt, ob du da ein monetäres Ziel hast, also pro Monat, wie viel du quasi im Monat einnehmen möchtest oder ist das eher was Prozentuales oder also so ein Monatsziel, hast du sowas
für den Optionen? Bis vor 5 Monaten oder 4 Monaten dachte ich, Verdopplung ist, glaube ich, könnte ich vielleicht erreichen. Und jetzt habe ich das Ziel aber schon gebrochen. Also wäre das Ziel, den Rest des Jahres einfach kein Geld mehr verlieren, glaube ich. Aber ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich aufs Jahr gemittelt quasi jeden Monat da mit 1000 Euro rausgegangen sein möchte.
Das ist ordentlich. Und jetzt hattest du ja auch von deinem Corona-Erlebnis erzählt. Du hast gesagt, dass es danach erschreckend, erstaunlich super läuft. Inwieweit gehst du davon aus, dass du weiterhin auch in wirklich anderen Marktphasen dann mal, wenn wieder sowas Ähnliches wie Corona kommt, das dann eben auch langfristig halten kannst? Oder also fühlst du dich mit deinen Maßnahmen, die du ja auch schon erklärt hast, soweit sicher? Also klar kann man keine Verluste verhindern, wie wir gerade sehen, aber dass sie nicht dieses Ziel dann vielleicht langfristig doch irgendwann wieder zerstören mit jedem Monat 1000 Euro, mit so einem relativ kleinen Depot, kann man ja, glaube ich, sagen. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest. Genau, ist natürlich 1000 Euro super, wenn es klappt. Du sagst auch, die Margen ist sehr weit ausgelastet, bis zu 70% und so weiter. Du hast natürlich auch schon erzählt, was du tust, um dort nicht in Bedrängnis zu kommen. Aber seit Corona hatten wir ja nun ehrlich gesagt auch keine drei Tage, wo es mal wirklich hintereinander, also richtig haarig war.
Ja, das stimmt.
Ich erlebe das halt auch immer wieder leider in meiner eigenen Gruppe dort, dass die Leute wirklich Schweißperlen auf die Stirn kriegen, wenn so ein Index da 2% fällt am Tag, so wie heute. Und das ist, glaube ich, kommt ganz viel daher, dass Leute, die jetzt seit ein Vierteljahr dabei sind, das nicht kennen, dass es auch mal andersrum gehen kann und zwar länger als 2 Tage hintereinander. Und ich glaube einfach, wenn das kommt, komme selbst ich mit meinem hier Battle Depot und so weiter richtig in Schwulitäten. Und da finde ich das halt immer mutig und denken, oder ich würde gerne mal fragen, ob du dich gewappnet fühlst.
Also nicht gegen Verluste. Mir ist absolut klar, dass wenn es zu einer Wiederholung von dem Corona-Crash oder ehrlicherweise jedem anderen Crash kommt, dass ich da dann auch definitiv mehr verlieren werde, als ich vorher in einem Monat eingenommen habe. Also letzten Monat war ich ja bei knapp 3000 Euro. Die wären dann auch auf jeden Fall locker weg. Also jetzt aktuell, wenn es jetzt weiter runtergehen würde, und ich dann alles schließen müsste oder so, dann wäre ich auch auf jeden Fall über 3000 Verlust. Aber meine Maßnahme ist quasi alles zu machen und zwar sofort. Nicht versuchen, da noch irgendwas zu rollen, irgendwas zu retten oder sonst irgendwas, sondern wenn es wirklich einfach nur runtergeht, wenn Eurokrise, Finanzkrise, ich meine, man hört das ja auch parallel in den Nachrichten und so weiter, das ist ja jetzt keine Panikmache. Wenn einfach alles runterrutscht und dann radikal alles schließen, nicht zurückgucken, drauf scheißen, 2 Tage Pause nehmen und dann gucken, wie sich der Markt entwickelt.
Ja, cool. Also ich würde das auch gerne können, weil ich weiß dann einfach nicht, wann dieser Zeitpunkt ist, wo man dann wirklich sagt, so, jetzt geht es wirklich nur noch runter. Oder ist das nur einer dieser Tage, die wir zwischendurch natürlich jetzt auch im letzten Jahr immer mal wieder hatten, aber spätestens der übernächste Tag war dann halt gleich wieder der Bounce nach oben. Also wann ist der Punkt eigentlich jetzt da, wo man sagt, jetzt geht es wirklich immer weiter bergab und jetzt muss ich alles schließen? Also diesen Punkt traue ich mir nicht zuzufinden oder zu treffen. Wie machst du das?
Ja gut, also den perfekten Zeitpunkt werde ich da auch nicht treffen. Ne? Also ich habe mir bei meiner jetzigen Depotgröße gesagt, sobald da 4000 Euro unrealisiert steht, schließe ich alles. Rigoros.
So. Okay, das ist doch mal, also ein Anhaltspunkt zumindest, ne, den ich zum Beispiel für mich nicht definiert habe, aber das ist immer, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man so einen wirklich zumindest einen Plan hat. Ob man den dann umsetzt, ist natürlich wieder noch eine andere Frage.
Ja. Aber, oder ob man nicht hoffnungsfroh irgendwie doch noch ein paar Sachen offen lässt und das sind dann die größten Verlierer. Ja.
Das wäre so ein typisches Ding bei mir wahrscheinlich. Also so immer, oh ja, komm, morgen geht das wieder hoch und dann geht das noch weiter runter, aber übermorgen und so. Ne? Also da habe ich, glaube ich, so wirklich große, große Schwächen und schauen wir mal. Aber das ist schon mal cool, wenn du sagst, du hast das auf jeden Fall mal für dich definiert. Dann kam die Frage, was war dein größter Drawdown, also den du bis jetzt dann erlebt hast? Wahrscheinlich Corona, die 30%, aber vielleicht nochmal danach irgendwie eine Situation gehabt?
Ja, jetzt letzte Woche war tatsächlich doof, weil eigentlich habe ich für mich selber die Regel, dass ich, wenn der Markt generell runtergeht, nicht rolle. Und diese Regel habe ich missachtet, weil ich mich auch ein bisschen habe leiten lassen von deinem Gast letzte Woche. Und es ist einfach überhaupt nicht gut. Also für meine Strategie mit so hoher Margin-Auslastung tut man sich überhaupt gar keinen Gefallen damit, wenn man mehrere Positionen, die alle ins Minus laufen, noch weiter rollt, weil dadurch die Margin-Anforderungen nur minimal sinken und man aber noch größere Verluste realisiert auf die Dauer, weil man es, also wenn es halt eine ganze Woche bergab geht, steigen die Margin-Anforderungen, egal wie gut die Positionen dastehen und egal wie weit die noch vom Strike-Preis weg sind oder so. Das heißt, in meiner Strategie ist es sehr wichtig, Positionen einfach schnell zu schließen und die Gesamtzahl an Positionen radikal zu verringern, wenn es bergab geht. Da habe ich mich letzte Woche nicht dran gehalten und habe jetzt letzte Woche schon, ich glaube, 500 Euro miese realisiert. Das wiegt sich ein bisschen auf, weil ich vorher schon noch Gewinne hatte und heute habe ich nochmal ordentlich Verluste realisiert. Das heißt, ich halte das aus. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Also ich kriege da kein Herzklopfen oder so. Aber da muss man schon sagen, das ist schon ordentlich, was da jetzt runtergeht.
Ja, also ich glaube auch, dass mit dieser Marge, das können ganz, ganz viele Leute nicht einschätzen, wenn man es nicht erlebt hat. So ging es mir halt auch. Ja. Diese Bewegung der Margen und die Anforderungsänderung auch vom Broker und auch das Zusammenspiel, falls jemand noch so wie ich dann Aktienpositionen auch noch im gleichen Depot hat, die natürlich in einem Marktphase, die runtergeht, also stark runtergeht, verlieren die Aktien an Gegenwert. Das ist ja aber ein Teil der Margenhinterlegung und gleichzeitig erhöht der Broker die Margenanforderungen und meine Puts laufen alle in die falsche Richtung. Und das können ganz, ganz viele nicht einschätzen, die das nicht erlebt haben. Ging mir komplett selber genauso, aber da müsste man halt wirklich vorsichtig sein und deswegen wird ganz, ganz oft ja gepredigt, lastet die Margin vielleicht nur 30, maximal kurzfristig mal 50% aus. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, wird es echt haarig, wenn die Situation kommt. Das kann man sich nicht vorstellen. Da kannst du noch so viel vorher denken, ja, ich bin da, ich kann das ab und ich weiß, wie es dann läuft, aber garantiert, wenn es soweit ist, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, zumal also auch Trades, wo ich dachte, ja, die sind meilenweit vom Kurs entfernt, die sind sowas von safe. Und dann verliert die Aktie aber auf einmal 15% innerhalb von 4 Tagen. Da bist du halt auch nicht so richtig, also wo vorher nur eine absolut positive Marktphase war, da bist du halt auch nicht gegen gefeit und auf einmal steigen die Anforderungen ins Unermessliche. Oder nein, also sie sind ja jetzt nicht aus dieser Welt. Ich bin ja sehr froh über das Margin-Konto, dass ich nicht nur Cash handeln kann, aber es geht mitunter sehr schnell.
Gut, gut, dass wir das auf jeden Fall nochmal gesagt haben für Leute, die da noch nicht in der Situation waren. Dann steht hier, wie lief der Margin-Call vor ein paar Wochen ab und was hast du geändert? Ich denke, ist Frage an dich oder hatte ich einen Margin-Call? Nee, hattest du einen?
Ich hatte meinen ersten letzte Woche, jo.
Ah ja, und wie lief das so für dich ab? Erzähl mal.
Ja, also erstmal war ich überrascht, weil ich hätte damit gerechnet, dass eine Push-Benachrichtigung oder eine E-Mail oder irgendwas kommt, aber war gar nichts. Ich habe ganz normal in die App geguckt, irgendwann mittags um 12 zum ersten Mal und sie realisierte Verlust 112 Euro. Und ich so, hä? Ich hatte auch gar keine Order drinstehen über Nacht und Und dann habe ich halt reingeschaut und sehe dann, Fraport wurde liquidiert. Und erstmal so, ach du Scheiße. Und dann bin ich wieder auf die Startseite gegangen und habe dann halt auch gesehen, dass meine Liquidität, die noch übrig ist, irgendwie so bei 73 Euro stand oder so. Also es war quasi nichts mehr da. Und da habe ich erstmal gestutzt und habe dann auch mich über den Webbrowser eingewählt und da nochmal geguckt und mir meine Margin, diesen Bericht angeschaut und so. Ja, aber an und für sich halb so schlimm. Also hätte ich die Wahl gehabt, zur deutschen Börsenöffnungszeit eine meiner Positionen zu liquidieren, um Margin frei zu machen, hätte ich genau die gleiche gewählt. Von daher.
Das kann man ja übrigens auch steuern. Also man kann ja die Position mit dem Haken zuletzt liquidieren, versehen, wenn man eben möchte, dass diese bei einer Zwangsliquidierung nicht gerade zuerst rankommt. Und wenn du dann sagst, diese eine soll es sein, dann ist quasi das die eine, die du nicht mit diesem Haken versiehst. Und dann kannst du sicher sein, dass eben genau die zuerst dann vom Broker selbstständig geschlossen wird, wenn es zur Zwangsliquidierung kommt. Das nur mal als Info an Masse, das weißt du sicherlich. Gibt es bei mir auch auf der FAQ-Seite, da zeige ich das einmal, welche Klicks das sind, wenn das jemand machen möchte. Ja, was haben wir noch? Hast du eine Morgenroutine? Wie prüfst du deine tägliche Großwetterlage? Wie bekommst du ein Gefühl für die Marktstimmung und dein Handeln?
Ja, also Morgenroutine würde ich das nicht nennen, weil ich tatsächlich auch erst mit der US-Börse so irgendwie aktiv werde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens nach dem Duschen, bevor ich in die Arbeit fahre, noch irgendwie da groß irgendwelche Berichte checke oder so. Ja, ich gucke mir halt so die Startseiten der üblichen Finanzseiten einmal kurz an, gucke, ob die Fed irgendwas Lustiges vorhat oder die EZB oder ob irgendwelche Daten veröffentlicht werden. Aber viel mehr ist das ehrlich gesagt auch nicht.
Verstehe, ja, ich glaube, Morgenroutine ist halt auch nur, ich weiß nicht, ob das sogar aus Amerika dann kommt, weil da ist es dann ja morgen, ja, wenn wir starten, aber ist halt so ein Begriff.
Ja, ja, also ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die, ich glaube, Meet Kevin heißt der oder so ein ganz quirliger, bunter Finanz-YouTuber, der dann wirklich jeden einzelnen Morgen die Lage einmal analysiert und wo sich Leute das jeden Morgen mit dem Kaffee anschauen, bevor sie da anfangen. Also, nee, die Zeit habe ich nicht, die nehme ich mir nicht.
Sehr sympathisch. Also, eine Frage hätte ich jetzt noch, ob wir dann mal reinschauen wollen in dein Depot, ob du vielleicht ein paar Positionen zeigen möchtest, vielleicht sogar einen aussichtsreichen Trade ausmachst heute und damit wir einmal vielleicht so ein Stück weit live dabei sein können, wenn du handelst oder damit wir eben sehen können, wie du handelst. Wenn nichts mehr rauskommt, ist natürlich absolut legitim an so einem Tag, aber ja, auch alles freiwillig. Wenn du magst, teile gerne mal deine TWS und gucken wir mal.
Ja, ich gucke mal ganz kurz, weil eben bin ich nämlich genau deswegen rausgeflogen. Deswegen bin ich jetzt sehr vorsichtig. Wenn ich gleich weg bin, wissen wir, woran es lag. Ich gucke mich mal ganz kurz ein.
Dann überbrücke ich hier nochmal, also ganz eingangs kam hier auch die Frage, ob es nicht an solchen Tagen, wo es stark runtergeht, die besten Prämien oder eben höhere Prämien gibt. Ja, das ist natürlich definitiv so, aber vielleicht gibt es morgen noch bessere Prämien und das ist natürlich halt immer die Frage. Man weiß jetzt nicht, ob das so ein Tag ist, wie wir es jetzt natürlich im letzten Jahr immer mal wieder hatten, wo es dann ein, zwei Tage Rücksetzer gibt und du konntest dir im Prinzip sicher sein, dass es übermorgen wieder hochgeht. Dann ist es natürlich ein super Einstiegszeitpunkt, weil es natürlich selbstverständlich so ist, dass wenn die Kurse nachgeben oder je stärker sie nachgeben, umso mehr Volatilität kommt rein und umso höher sind die Prämien. Das ist ja alles so ein großes, ganzes Zusammenspiel. Die Sache ist immer nur, du weißt nicht, ob das jetzt wirklich der Anfang von einer Korrektur, von einem Crash oder von was weiß ich ist. Ja, aber grundsätzlich ist es natürlich definitiv so, dass es an Tagen, wo ein Wert oder wo ein Index oder was, wenn man ETFs handelt auf einen Index, im Minus ist, dass dann selbstverständlich die Prämien höher sind, aber es ist natürlich auch ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Aber ich mache das auch sehr, sehr regelmäßig. Ich gucke meine Watchlist durch. Da, wo was im Minus ist, kann man mal gucken, ob das einen krassen Grund hat, ob die Firma gerade irgendwie Insolvenz angemeldet hat oder ob das irgendwie nur eine Meldung ist, von der ich ausgehe, dass sie keinen Long-Term-Effekt hat sozusagen. Also das gibt ja immer mal wieder so Miniskandale, die in dem Moment dann aufgebauscht werden. Der Kurs fällt einigermaßen stark, aber in ein, zwei Wochen hat sich eigentlich alles wieder beruhigt. Das sind eigentlich gute Zeitpunkte, wo man bei Titeln, die man eh auf der Watchlist hat, die man interessant findet, ganz gute Prämien mitnehmen kann. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, weil du es vorhin auch erzählt hast mit den Pimmeltrades und kleinen Prämien. Da muss man natürlich auch unterscheiden, was man für eine Strategie fährt. Du hast es ja erklärt, dass es bei dir rein um die Prämien geht. Du willst gar nichts eingebucht haben. Und bei mir ist es natürlich je nach Depot oder je nach Aktie auch einfach so, dass ich die eine oder andere Aktie natürlich auf meiner oder in meiner Watchliste habe, die ich natürlich durchaus interessant finde und auch ins Depot aufnehmen würde. Und da ist dann natürlich nicht ganz so wichtig, wie hoch im Endeffekt die Prämie ist. Also schön, wenn sie gut und hoch ist. Aber es geht dann natürlich auch ein Stück weit darum, ja, wie groß die Chance ist, die Aktie dann für den Kurs zu kriegen und so weiter. Also ist natürlich alles immer eine Strategiefrage. Wie sieht es bei dir aus? Was macht die TWS?
Jo, die ist da. So, könnt ihr was sehen?
Ja, sieht gut aus. Ich kann das sehen, ja.
So, man muss dazu sagen, meine TWS ist 0,0 eingerichtet oder personalisiert oder so. Ich nutze sie einfach gar nicht.
Ist klar, du hast gesagt, du handelst übers Handy für die Leute, die später dazugekommen sind. Deswegen ist die TWS, wie du gerade sagst, hier unaufgeräumt oder überhaupt nicht strategisch irgendwie aufgestellt. Aber kein Problem. Wir sehen so ein bisschen dein Portfolio oder was du für Positionen hast. Und da unten weiß ich gar nicht. Ach so, das ist eine Optionskette. Ja, dann ja, erzähl. Genau.
Jo, genau. Warte. Können wir vielleicht einmal sortieren. Genau, hier oben sehen wir meine Long-Position. CVM habe ich jetzt eingebucht bekommen. Da hätte es keine Möglichkeit gegeben, das noch irgendwie rumzureißen durchs Rollen oder so. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ach komm, lässt du dir einbuchen für teuer Geld und guckst mal, was draus wird. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwann mal wieder steigen. Ich denke auch, dass Krebsmedikamente in dem Style, wie die das betreiben, jetzt auch nicht zum Scheitern verurteilt sind. Aber es ist spekulativ, müssen wir mal schauen.
Ja, wenn ich das richtig sehe, also Position jetzt gerade 40% im Minus.
Jo, genau. Also ich habe die am Freitag eingebucht bekommen für 12,50 Euro. Ja, und man sieht, im Moment stehen sie bei 7,50 Euro. Also Da, das ging ordentlich runter. Ich glaube, die Optionen geschrieben habe ich, als sie noch weit über 20 waren. Und dann kam so ein Sturzflug und ich war so, naja, aber Laufzeit geht ja noch eine Weile, mal gucken. Das wird schon alles wieder so ungefähr. Aber das war so eine Position, wo ich zu passiv war, wo man einfach mal rechtzeitig hätte schließen müssen, was ich nicht getan habe. Da war ich nicht auf Zack. Genau, dann sehen wir hier noch zwei Aktien, die ich mir aus meinem anderen Depot übertragen habe. Das eine ist Property Capital, Prospect Capital. Ist eine typische Dividendenaktie aus Kanada, glaube ich. Nee, USA.
Aus USA, also Business Developed Company, glaube 9 oder fast zweistellige Dividendenrendite, schüttet jeden Monat aus, ist ein Monatszahler, ist auch so ein Liebling von mir, habe ich glaube ich 1400 Aktien von. Der Kurs ist, läuft nicht so geil, obwohl in letzter Zeit stark zurückgekommen, also zurück nach oben gekommen. Die hatten aber natürlich auch Corona-technisch eine Leidenszeit. Das sind ja so, Kapitalgeber für kleine und mittlere Unternehmen sozusagen, also die Beteiligungsunternehmen, Gesellschaften sozusagen, für kleinere Unternehmen. Ja, das
ist ja was. Genau. Also ich bin mit denen nicht mehr so glücklich. Ich halte die seit 2014. Seitdem gab es etliche Dividendenkürzungen. Der Kurs ist so, deswegen würde ich die langfristig gern abstoßen. Deswegen habe ich die jetzt so ein bisschen als Margin-Puffer mit drin. Genau, früher oder später werde ich die dann aber wahrscheinlich auch einfach verkaufen. Und dann habe ich einfach mehr Cash im Konto.
Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Weil fällt mir gerade ein, du sagtest, du hast zwei Sachen aus einem anderen Depot rübergeholt. Was war das für ein Depot? Auch ein Auslandsdepot oder so?
Nee. Ganz klassischer deutscher alter Brot- und Butter-Broker.
Ja, also. Und wie sieht es da aus mit der Machbarkeit, mit Gebühren oder gibt es Stress und Einbuchungskurse? Also wie heißen die Dinger? Einstandskurse, alles korrekt übernommen? Also einfach mal für die Community, das ist auch immer wieder eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich es selber noch nie gemacht habe. Aber jetzt haben wir ja mal hier ein Live-Beispiel.
Ja, es ist ein Krampf, ganz ehrlich. Ich schiebe es ein bisschen darauf, dass das noch so Brexit-Nachwirkungen sind und dass IB ja große Umzüge intern hatte und so weiter. Aber es hat schon echt, echt lange gedauert. Ich glaube, so 12 Wochen oder so hat das gedauert bis zur Einbuchung. Bis dahin war, also vielleicht zum Vorgehen, also man gibt bei Banks oder IB oder einem anderen Broker, sagt man halt, die und die Aktien möchte ich von einem anderen Depot übertragen, die Stückzahl, die Börse und so weiter und so fort. Und dann bekommt man so einen Vordruck für einen Auftrag, den man dann eben an den alten Broker schicken muss. Das habe ich getan. Mein alter Broker ist halt auch sehr altmodisch, wie man das von deutschen Banken kennt. Natürlich geht das nur auf dem Postweg oder Fax, aber Fax habe ich nicht. Dementsprechend hat das wahrscheinlich schon eine Weile gedauert, bis das da intern verarbeitet wurde. Und irgendwann habe ich dann einen Anruf von meinem, in Anführungsstrichen, Kundenberater bekommen. Also nicht, dass ich den jemals in Anspruch genommen hätte, aber ja, dass das irgendwie nicht vorwärts geht und dass ich doch bitte beim neuen Broker auch nochmal anfragen soll und so weiter. die meinten, ah ja, ist alles irgendwie noch trubelig. Und als dann die Aktien auf einmal Überraschungen eingebucht wurden, ich glaube, da waren die beim alten Broker auch noch gar nicht raus oder erst 2 Tage später, also war super merkwürdig.
Schnell alles verkaufen und doppelt
abholen. Ja, genau. Da habe ich dann von Banks wiederum eine ganz böse E-Mail bekommen, von wegen, huch, hier sind auf einmal Aktien, wir wissen gar nicht, was wir damit sollen, die waren gar nicht angekündigt, was soll das denn, weil halt mein alter Auftrag quasi schon storniert wurde, weil da ja die ganze Zeit nichts reinkam und so. Also ich hatte mir überlegt, ob ich nicht so stückchenweise immer mal wieder Aktien übertragen möchte, möchte ich nicht. Also ja, da verkaufe ich lieber und überweise Geld.
Das ist auch das, was ich so gehört habe. Also auch vor der Brexit-Schlaftablettenproblematik sollte es schon immer sehr lange gedauert haben. Wie gesagt, ich kann es nur erzählen, was ich so bis dato gehört oder gelesen habe, er selber noch nicht erlebt. Jetzt aber auch die Frage mit der Lagerstelle. Hast du die denn damals auch quasi in USA direkt gekauft, die Prospect Capital zum Beispiel? Oder sonst hast du jetzt quasi die Euro-Teile da? Die bringen dann nämlich auch wieder nichts. Das Problem haben auch viele. Die denken zwar ja Footlocker zum Beispiel, sage ich jetzt mal, aber in Euro gekauft an einer europäischen Börse und dann zu IB übertragen. Und dann kannst du aber gar keinen richtigen, echten Covered Call zum Beispiel drauf schreiben oder so. Aber du hattest die eh schon.
Ja, beziehungsweise, also Dream Office hätte ich auch noch gern übertragen. Die sind aber beim alten Broker hängen geblieben, eben genau wegen der Lagerstellenproblematik. Und dadurch, dass das andere jetzt so lange gedauert hat, habe ich auch gesagt, okay, die behalte ich jetzt im alten Depot und irgendwann verkaufe ich sie halt.
Ja, verstehe. Dann noch ganz kurz die Frage mit diesen, also gab es denn irgendwelche Gebühren von irgendeiner Seite?
Nee.
Nee, okay, das ist schon mal gut. Also
das Einzige, also wenn ich jetzt, viele Leute haben ja Aktiensparpläne zum Beispiel und bei Bruchstücken wäre es bei meinem alten Broker so gewesen, dass ich zum Verkauf von Bruchstücken, die können nirgendwo übertragen werden, aber bei manchen Brokern muss man dann eine Gebühr bezahlen, dass man die noch los wird. Das sind meistens so zwischen 5 und 10 Euro.
Ja, da hat Flatex mich mal richtig angeschissen. Ey. Die kann ich heute noch hassen. Da haben die dann irgendwie 27 Cent Bruchstücke für mich verkauft und 4,90 Euro dafür genommen. Also ich meine, muss man ja als normal denkender Mensch da oder Firma oder Bank sagen, ja okay, lohnt sich nicht, dann lassen wir es halt und vernichten die oder tragen zumindest oder irgendwas. Aber so eine Scheiße habe ich ja noch nie erlebt. Gut, aber das nur ein kleiner Ausflug. René schreibt hier bezüglich der Einstandskurse, die kann man selber pflegen bei IB. Wie war es denn bei dir? Stimmten die dann direkt oder hast du die dann selber angepasst oder ging das irgendwie über den Service, also über den Kundenservice?
Nee, da muss ich mich noch drum kümmern, das habe ich ehrlich gesagt schleifen lassen. Also das sind keine richtigen Einstandskurse, die wir da sehen.
Okay, ja, man wollte gerade sagen, Prospect Capital sieht ja gar nicht so weit unter Wasser aus.
Nee, nee, also die sind, ich glaube, die sind jetzt gerade so 20% unter meinem Einstiegskurs.
Okay, also, aber du hast davon gehört, dass du die Kurse anpassen kannst. Du wüsstest jetzt, wo das ist. Okay, cool, ja. Das schreibt nämlich der René hier gerade, ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein ganz interessanter Hinweis. So, jetzt aber feuerfrei hier vielleicht für irgendwie.
Ja. Ich würde noch ganz kurz durchgehen. Hier Ryokan, kanadischer Titel, ist ein Reit, ganz oder ich weiß nicht, ob es so klassifiziert ist, aber Immobilienfirma auf jeden Fall, die vor allem in Alberta Häuser und Büros und so weiter vermieten, vor allem an die Arbeiter bei den Ölfeldern. Das fand ich damals ganz cool. Die sind auch sehr lange sehr gut gestiegen, aber jetzt in letzter Zeit auch irgendwie nicht mehr so toll, deswegen möchte ich die auch loswerden. Ja, dann Blink war ursprünglich mal eine Treppe, aber durch Rollaktionen hängen die jetzt irgendwie alle auf dem 30. Juli auf einmal. Aber ich mache das ganz gerne, dass wenn ich merke, der Kurs fällt immer noch ein bisschen weiter, dass ich dann immer eine Woche weiter weg und einen Euro tiefer gehe und mir quasi mit Shortputs so eine kleine Treppe aufbaue. Dass ich im Wesentlichen die Prämie konstant halte, aber halt immer eine Woche weiter weg und einen Euro niedriger gehe und so einfach auf 5 Wochen oder so mehrere Positionen aufbaue, wenn die Kurse gerade leicht am Fallen sind.
Jetzt muss ich wieder die berühmte Rollfrage stellen. Also wann rollst du, wenn das genau gegeben ist, dass du einen Dollar tiefer kommst und eine Woche weiter, so dass es gerade die Konstellation hergibt? Oder wartest du auf irgendwas anderes? Oder hast du den Zeitwert beim Rollen im Auge?
Nee. Also das ist nicht gerollt, sondern das ist einfach, ich habe schon eine Position, ich merke, dass sie ins Minus läuft und dann mache ich neue auf.
Okay. Genau. Sorry, da war ich eben auf dem falschen Dampfer. Bin ein bisschen
verwirrt. Genau. Also Rollen am allerliebsten am letzten Tag, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Okay, das wollte ich hören. Okay, ja, dann weiter.
Ja, genau. Was sticht hier noch so raus? Footlocker, eine meiner Lieblingspositionen. Ich glaube, das waren auch die, die mich damals so initial quasi aus meinem Corona-Crash rausgezogen haben. Die habe ich einmal für 25, kann man sich gerade gar nicht vorstellen, aber für 25 Dollar eingebucht bekommen. Für 29 sind sie wieder raus und auf einmal hatte ich so ein wahnsinniges Monatsplus und es war so, wow, okay, so viel geht damit, krass. Genau, Lemonade habe ich jetzt gerollt. Also man sieht, fast 800 Dollar Prämie ist jetzt nicht so der normale Wert, den ich habe, aber die sind halt so krass gesunken, dass ich ja den Verlust irgendwie wegmachen wollte. Ist so ein, wie heißt das denn, InsurTech oder so aus den Staaten. Möchte ich auf gar keinen Fall im Depot haben. Also wenn es da irgendwie mal kritisch wird, dann auf jeden Fall verlustreich rauskaufen. Die sind mir ein bisschen zu heikel als Unternehmen, aber da gibt es auch immer. Also die springen gerne hin und her, da, also zwischen 80 und ich glaube 115 Dollar oder so, kann es da immer mal alles geben. Von daher handle ich die ganz gerne und nehme die Prämie mit. Jetzt gerade, wie man sieht, geht es halt gar nicht auf.
Und was machen die denn? Also ich habe das noch nie gehört. Also ansonsten erkenne ich viele Werte wieder, sind mir gut bekannt, aber Lemonade sagt mir jetzt nichts. Machen die irgendwas mit Brause oder was
geht? Nein, die Versicherung.
Ah, okay.
Also nicht so wie Clark, glaube ich, aber ja, so eine Versicherungs-App halt.
Okay, ja, also mehr so ein Startup, deswegen so volatil.
Ja, genau.
Versicherung ist ja eigentlich eher so Old Economy und.
Nee. Die sind so, so hochgefundete Startup, weißt du, die erstmal mehrere Runden Millionen einkassiert haben und nicht profitabel, nix.
Verstehe, okay.
Genau. Dann, Oatly, mal zum Ausprobieren, lief an sich okay, jetzt natürlich auch überhaupt nicht mehr. Plug habe ich auch an und für sich so eine Treppe gebaut. Da hatte ich jetzt einen Wert mal gerollt und hier bin ich noch ganz guter Hoffnung. Ich glaube, das ist ein 26er, 27er Put. Ja gut, schauen wir mal, was bis Freitag noch so passiert. Mhm. Riot, kennt man vielleicht auch, ist so die Surfen auf der Blockchain-Welle, die gerade durchs Internet rollt. Ist auch so ein Wert, wo ich nicht irgendwie emotional dran hänge oder so. Aber die sind auch schön volatil, da kriegt man auch viel Prämie für. Genau, und bei Twitter habe ich jetzt gerade einen einsamen Longcall. Da warte ich noch drauf, dass sie mal wieder eher Richtung 70 zucken, dass ich da auch nochmal einen Short Call drauf schreibe, um meinen Poor Man's Covered Call, den einzigen, den ich gerade betreibe, hier hochzuziehen. Genau, dann Uber und Walgreens. Und ganz neu heute erst gehandelt. Ich habe zum ersten Mal so einen richtig echten Spread gemacht. Mhm. Und zwar war mir der gestern Abend irgendwann aufgefallen und dann dachte ich, wartest du mal, bis die Börse aufhört, um zu gucken, ob das tatsächlich noch geht. Und das geht. Und zwar habe ich hier jetzt, ist beides Verfallstag am Freitag. Ich gucke mal, ob
Kannst du das breiter ziehen? Einfach oben. Wie so Excel-Ding.
Ja, irgendwie kommt hier kein.
Eigentlich kommt man dazwischen irgendwie und dann.
Ah, ja. Das sieht doch gut aus. So, es sind zwei Calls, beide auf diesen Freitag. Der 60er ist long, der 64er ist short. Und ich möchte natürlich, dass der Kurs oberhalb von 64 bleibt, beziehungsweise im besten Fall auch noch ein bisschen weiter steigt. dass beide ausgeführt werden. Ich habe dafür jetzt $276 bezahlt. Und wenn das so aufgeht, bekomme ich hier durch die Differenz aus Einbuchung und direktem Verkauf wieder, bekomme ich hier $400 raus. Das heißt, mit meinen Kosten hier wäre ich dann jetzt bei $124. Und das finde ich für eine Woche schon ganz ordentlich. Und dadurch, dass es halt eben eine Long- und eine Short-Position gegeneinander abgewägt ist, habe ich hier auch keine großen Probleme mit der Margin. Ich hatte zuerst gedacht, das ist ja grandios, deswegen handeln alle Spreads. Aber tatsächlich gibt es das gar nicht so oft. Also ich habe verschiedenste Titel, die ich gern mag, mal durchgeschaut und nirgendwo war der Abstand so groß wie bei Twitter. Ja, kann natürlich sein, dass das überhaupt nicht aufgeht. Also solange es oberhalb von 60 bleibt, würde ich mir den Call, glaube ich, einfach ausführen lassen. Und dann gucken, ob ich den noch eine Woche halte und dann nochmal einen Short drauf schreibe oder so. Mal schauen. Aber an sich fand ich das jetzt eine super Sache. Genau. Und dann würde ich auch, man sieht, ich habe hier schon heute, sind sogar über €700, ordentlich Verluste realisiert. Im Buch steht auch noch einiges. Von daher bleibe ich beim Altbekannten heute und würde jetzt einfach mal schauen, ob ich bei LB oder so vielleicht noch irgendwie was finde. Wenn ich es richtig schreiben kann. So, ich glaube, die Seiten und so weiter muss ich jetzt nicht beschreiben. Ne?
Nur jetzt die Intention, was du jetzt so vorhast und was LB ist und so vielleicht.
Genau, Limited Brands ist so, Consumer Goods, so ein Konglomerat an Bekleidungsmarken, zum Beispiel Victoria's Secret gehört dazu. Ja, Klamotten. Jetzt ist hier natürlich alles irgendwie nicht vorteilhaft eingestellt. So, also wir sehen, LB sitzt hier gerade auf einer runden 70. Die waren letzte Woche, glaube ich, mal kurz auf 77 hochgesprungen. Das war natürlich ganz schön. Aber ich würde jetzt damit rechnen, dass sie hoffentlich auch nicht allzu weit noch weiter abstürzen. Man weiß es natürlich nie. Ich würde jetzt mal gucken, so in 2 Wochen oder 3 Wochen, was da so geht. Und würde jetzt sagen, dass hier bei 64, ist mir vielleicht noch ein bisschen zu nah dran. So, hier ist das doch ganz nett. Also wir haben jetzt 4 Wochen, bisschen weniger als 4 Wochen bis zum Verfall. Hier würde ich dann 10 Euro Unterschied machen zum aktuellen Kurs. Und denke, dass ich das hier dann schön bei einem bisschen mehr als 1 Euro einpendelt. Und ich fahre die Strategie ähnlich wie du. Also ich gehe erstmal höher als die Mitte und tasse mich dann nach unten hin ran, wenn ich gerade am Aktivhandeln bin. Wenn ich so über den Tag hinweg mache, lasse ich Orders auch einfach stehen zwischendurch.
Ja. Genau. Sind das aber trotzdem Live-Daten? Hast du Live-Mark-Daten oder nicht?
Nee.
Okay. Weil, jetzt ist der Spread ziemlich groß, deswegen ist es genau richtig, wie du das machst und wenn du keine Live-Daten hast. Aber das hat man teilweise bei manchen Werten, die zum Beispiel nicht auf der monatlichen Hauptfälligkeit liegen, also bei diesen Weeklies oder so, kann das auch mal trotz Live-Daten dann so sein. Und ich taste mich da meistens immer noch von oben ran dann bei Puts. Machen wir weiter.
Genau, vielleicht hier noch ganz kurz zu diesem Dialog, den seht ihr auch, ne? Mit der Orderbestätigung. Der wird mit übertragen, oder? Ja, ich habe hier bei US-Optionen $3 Gebühren, die ich bezahlen muss. Wenn man bei IB direkt ist, ist es wesentlich günstiger. Habe ich jetzt auch gesehen, dass das doch ganz schön einen Unterschied macht. Genau, aber 3 Euro meiner Meinung nach ist völlig fein. Genau, das heißt, wenn ich hier einen Betrag von 112 eingebe, dann habe ich tatsächlich raus 109. Wird jetzt auf Übermitteln gehen. Jojojo.
Du kannst übrigens auch mal dann bei Banks nachfragen, ne? Ob sie da vielleicht noch ein Stück entgegenkommen wollen. Das kann man gerne nach einer Zeit mal machen. Ja, normalerweise geht da was, wenn man ein paar Argumente hat. Also das lohnt sich meistens schon nach einer Weile. Also wenn man jetzt nicht gerade 2 Wochen erst dabei ist, was manche dann auch machen, das funktioniert natürlich nicht. Nach einer Weile und man hat eine gewisse Handelshistorie und macht ein bisschen Umsatz, dann kann man da
fragen. Ja, also ich hatte jetzt auch schon mal geguckt. Also ich bin mit meinen Gebühren deutlich dreistellig im Monat. Ich denke auch, dass das mal
dann lohnt. Geht auf jeden Fall was. Und wenn man natürlich sehr, sehr viel handelt oder komplexe Strategien sogar auch macht, dann kann man natürlich auch mal versuchen, dann zu Interactive Brokers direkt zu wechseln. Das ist natürlich schon günstiger, aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was man da möchte. Da sind die Geschmäcker unterschiedlich.
So, man merkt schon, ich bin echt nicht so firm mit der Handelssoftware. Ich klicke hier irgendwie wahllos irgendwelche Sachen.
Du machst das an.
Genau, und im Prinzip warte ich dann, bis es einmal pinkt im Ohr und dann denke ich mir, jo, das ist gut. Na.
Oh, wie bist du jetzt ursprünglich mal auf diese Nicht-Limonaden herstellen? Ach nee, das ist ja gar nicht. Das ist ja jetzt die LB Brands. Also wie kommst du auf solche Werte, war hier noch eine Frage. Also wie kommst du auf hochvolatile Werte oder Werte, die halt eben in dein Beuteschema passen?
Ja, also es wurde schon mal kommentiert, dass mein Depot ja sehr von dir inspiriert wäre. Das stimmt auch. Also ich glaube, die ersten Monate oder so habe ich einfach alles, was du so auf Instagram präsentiert hast, habe ich dann selber mal geguckt, ob das für mich passen könnte, ob das was für mich wäre. Und ansonsten jeder Podcast, den ich höre, alles, was ich so irgendwie konsumiere, wenn da mal irgendwelche Titel auftauchen oder so, gucke ich halt rein, ob sich das lohnt. Also früher habe ich erstmal alles in die Watchlist gelegt, merke aber auch, dass es da so viele Karteileichen gibt, wo es quasi dauerhaft immer nur 8 Cent gibt, trotz langer Laufzeiten und so weiter. Die fliegen dann schnell wieder raus. Und ich habe mir einmal die Mühe gegeben, durch einen kompletten Nasdaq durchzugehen und mir alle in der App mal anzuschauen, was es da so für Prämien gibt, was ich da so erlösen könnte. Und die, die mir gefallen haben, die habe ich halt reingetan in die Watchlist. Und genauso ist das auch mit Lemonade gelaufen. So.
Jetzt meine Frage, gehst du jetzt so weit bis zur Ausführung oder sagst du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, bei 85 ist aber hier Schluss mit lustig, da bleibt er dann stehen, die will ich auf jeden Fall haben und wo setzt du dann dir so ein innerliches Limit oder wie gehst du da vor? Also wir sehen ja jetzt, dass du dich Stück für Stück runtertastest, ne? Aber jetzt ist die Frage, ob du das machst, bis wirklich die Ausführung kommt, im Zweifelsfall irgendwo bei 76 oder sogar drunter, weil wir eine Viertelstunde Verzögerung haben und sich die Aktie in die falsche Richtung in dem Moment bewegt haben könnte oder sagst du, ne, hier, das habe ich jetzt im Kopf, die, ich sage jetzt mal 85, kann bei dir was anderes sein, da bleibe ich dann stehen und höre auf, runter zu
verlieren. Ja, also jetzt für diesen Trade gehe ich einfach runter, bis es also nicht unter 76, das ist jetzt schon der untere Anker, aber an sich würde ich jetzt schon quasi, um es zu zeigen, so weit runtergehen, bis ausgeführt wird. Normalerweise habe ich da schon. Jetzt hatte ich was im Ohr.
90. Super. Jawohl. Dann haben wir hier auch schön einen Live-Trade gehabt. Sag nochmal die Parameter. Das ist jetzt Laufzeit. Wie lange? 4 Wochen waren das oder was?
Nee,
3 Wochen oder knapp 4 Wochen irgendwie war das. Ne?
Ja, also heute ist ja Montag, geht immer bis Freitag. Also sagen wir 4 Wochen.
Ne? Etwa 10 Dollar Abstand vom aktuellen. Nee, 5. Waren das 10 oder 5?
10 Dollar Abstand vom aktuellen Kurs.
Sehr gut. Du könntest dir quasi geschenkt die Live-Daten holen, weißt du das? Also zumindest für US-Optionen bei deinem Umsatz. Ich glaube, schreib es mal in den Chat irgendwo, 15, 20 US-Dollar und du sagst ja, du bist bei dreistellig. Gibt es die Live-Daten zumindest dann quasi rückvergütet, die ja aber auch nur, keine Ahnung, kosten irgendwie ein Appel und ein Ei, aber das wird dann nicht abgezogen, wenn du eben entsprechend Provisionen generierst. Da könntest du dich mal drum kümmern, wenn
Ja.
du natürlich bei der einen oder anderen Aktie Live-Daten haben willst. Aber das ist, wie gesagt, nicht für die, für das Underlying, sondern die Live-Daten für die US-Option. Das heißt irgendwie OPRA heißt das Marktdaten-Abo, gibt es aber auch bei mir in den FAQs mit Screenshot und so weiter. Das ist eigentlich eine, wusste ich auch zum Beispiel länger nicht, hat mich auch die Community drauf aufmerksam gemacht. $20 schreibt da einer gerade. Also, wenn du über $20 an Gebühren, die du pro Monat verursachst, durch deinen Handel kommst, dann werden dir die Datengebühren, also die Live-Datengebühren für das OPRA erlassen. Das wäre noch ein Tipp, den ich mitgeben kann an dich und gern auch an andere, die das so noch nicht wissen oder wussten. Ja.
Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, das ist auch so ein Ding, wo ich mich mal drum kümmern müsste. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal versucht, das aus der App herauszusteuern, auch aus reiner Faulheit, da jetzt den Laptop nochmal für anzumachen und so. Und hatte es da jetzt nicht gefunden, aber ich weiß, dass das geht. Was ich aber zu Live-Daten von Underlyings sagen kann, wenn man schon eine Option geschrieben hat, zumindest in der App ist das so, dass man dann hier bei Kurs des Basiswerts Live-Daten hat. Und wenn man dann draufdrückt, dann sind die wieder verzögert.
Aha, okay, das ist auch interessant, wusste ich so nicht, aber man kann es dann ja im Prinzip, kann man viel auch durch die Bewegung des Optionspreis dann so ein bisschen ein
Ja.
Stück eininterpretieren auch und so. Aber wie gesagt, kann man sich teilweise dann auch schenken, wenn man das OPRA eh geschenkt kriegt. Dann braucht man auch
Ja,
nichts.
das stimmt.
Ja, sehr cool. Eine Frage nochmal, um den Bogen zum Anfang zu spannen. Wie bist du nochmal genau zum Optionshandel gekommen? Du hast gesagt, 1,5 Jahre ist her und dies und das und dass du dann recht schnell auch auf meinen Kanal gekommen bist. Aber wie bist du überhaupt mal auf den Trichter Optionshandel gekommen?
Ja, ich kann das nicht mehr so ganz rekonstruieren. Vielleicht war das mal im Podcast von Luis Pazos Thema oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte irgendwie gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, Aktien nicht zu verleihen oder so, sondern da Call-Optionen drauf zu schreiben und die im Zweifel dann ausgebucht zu bekommen. Aber dann kann man die auch zurückkaufen und so. Das war so dieses vage Wissen, was ich über Optionen halt gehört hatte, um damit zusätzliche Rendite zu machen. Die Zahl, die da so im Raum schwebte, war irgendwie 1% pro Monat, also 12 im Jahr. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch, also das nehme ich doch gerne mit. Und ja, jetzt ist es etwas mehr geworden.
Ja, sehr gut. Ja, eine Frage hier aus dem Chat, die mir aber vorhin zwischendurch auch gekommen ist, aber wir reden ja schon länger und da entfällt mir dann auch immer wieder was. Da war die Frage, handelst du ausschließlich High-Vola-Titel und weißt du überhaupt, was die Unternehmen machen? Aber du hast ja teilweise schon ganz gut geantwortet. Also Unternehmen, die ich jetzt nicht kannte, konntest du zumindest das Geschäftsmodell und so weiter erläutern? Oder passiert dir das auch, dass du wirklich nur siehst, oh, da geht gerade die Post ab, da ist irgendwie Vola drin oder da gibt es eine gute Chance und dann rein da, egal was die eigentlich machen, weil zum Beispiel viele sagen ja auch einfach Pharma oder gerade solche krebstherapeutischen Sachen, das ist natürlich sehr, 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 sehr spekulativ. Eine Studie, die nicht durchgeht und das ganze Ding bricht um 80 oder 90% zusammen. Viele
Jo.
sagen Pharmawerte oder gerade noch solche noch schlimmeren Sachen, also wie Krebs. Forschung und so handeln wir komplett nicht bei Optionen, weil das einfach zu sehr in die Hose gehen kann. Aber du hast ja auch gesagt, die Gamma-Woche ist dein Spielplatz, also vielleicht passt es da auch. Aber also die Frage war, guckst du denn wenigstens, was machen die eigentlich genau? Oder die Chance ist da und jetzt rein und erstmal egal, was die machen und vielleicht hinterher mal gucken oder so.
Nee, also ich gucke schon grob vorher mal, was das Geschäftsmodell ist. Ich analysiere Aktien jetzt nicht wahnsinnig, bevor ich da Putz drauf schreibe. Aber so grob das Geschäftsmodell ist mir schon geläufig bei, ich würde sagen, allen Titeln, die ich handle. Ja, aber tatsächlich merke ich auch, also bei manchen Sachen, gerade wenn ich irgendwie inspiriert bin durch Instagram und ich merke, okay, der erste Trade läuft schon gegen mich, dann habe ich auch schon gar keinen Bock mehr auf das Underlying, ne? Also dann fliegt das so bauchgefühlsmäßig wieder raus. Und es gibt halt Sachen, die laufen einfach durch die Bank weg super, wie eben LB oder Footlocker oder so. Und die handle ich dann auch sehr, sehr regelmäßig. Mhm.
Ja, also, ich glaube, wir haben hier das Fragenpotenzial erschöpft. Dann würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit hier und Blick ins Depot, für den Live-Trade, für deine Geschichte. Ja, wünsche dir, dass du gut, das gilt natürlich für alle anderen auch und für mich auch, dass wir gut durch die jetzt vielleicht etwas heißere Woche, wir wissen es ja noch nicht, heute ist zumindest mal rot, dass wir gut durchkommen, dass uns die Margin Calls und Zwangsliquidierung erspart bleiben und ja, dass der Markt dann wieder in die für uns gewünschte Richtung dreht. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste Ranking. Ich hoffe, da kommen wir wieder an so ein Ergebnis. Also alle, die ganze Community wie zuletzt. Nicht, dass das jetzt hier mit dem Markt so weiter runtergeht. Das wäre ja ärgerlich.
Ja, also ich kann schon mal sagen, bei mir wird der Juli schwerlich dreistellig. Also ich bin froh, wenn er positiv bleibt. Dann ist schon alles gut.
Ist da in so einer Phase dann auch mal ein Erfolg. Jetzt sehe ich gerade noch eine Frage. Kannst du noch mal bitte die Treppe erklären? Du hattest ein paar Mal das Wort Treppe.
Ach so, ja.
Könnt ihr bitte erklären, was eine Treppe ist?
Ja, ich glaube nicht, dass das ein offizieller Begriff ist irgendwie. Ich habe das eher so ein bisschen von einer Festgeldtreppe entlehnt, wo man quasi Beträge aufsplittet und dann mit immer längeren Laufzeiten höheren Zinsen quasi Teilbeträge investiert, die eben ja nach längeren Laufzeiten auslaufen. Und genauso handhabe ich das auch bei meinen Optionen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass ich zum Beispiel eine Option schon offen habe. Bei Plug sieht man das hier, wobei ich da auch eine jetzt gerollt habe. Aber das heißt, ich habe eine Position offen und die läuft ein bisschen gegen mich. Also ich sehe, dass da die Prämie irgendwie auf einmal steigt. Das heißt, ein guter Einstiegszeitpunkt, um einfach noch eine Option drauf zu schreiben. Und da ich den ersten Put dann in der Regel ja schon ein paar Tage im Depot habe, gehe ich dann immer eine Woche weiter raus und einen Euro Strike-Preis runter. Und so kriegt man im Mittel ungefähr immer weiter die gleiche Prämie. Also natürlich nehme ich auch gern mehr Geld, ne, ist ja klar. Aber meistens ist das ungefähr gleich. Und so baue ich mir entweder am Stück, also manchmal verkaufe ich auch 3 Puts hintereinander, aber manchmal auch einfach gestückelt, so eine Treppe auf, dass ich quasi auf ein Underlying jede Woche nacheinander einen Verfall habe, der immer, wo der Strike-Preis immer nochmal einen Dollar oder einen Euro tiefer liegt. Das heißt, dass ich auch ein bisschen gegen das Risiko, was ja einfach eine längere Laufzeit mit sich bringt, dass der Kurs sich noch verändert, ein bisschen gewappnet bin, also bei einem normal laufenden Markt. Genau, und so baue ich dann quasi meine, ja, Treppe ist, glaube ich, einfach das falsche Wort. Aber es geht abwärts, also eine Abwärtstreppe mit gleichbleibender Prämie.
Also ja, ich hatte es einigermaßen verstanden, aber nochmal erklärt. Ich denke, das sollte angekommen sein. Also ich würde jetzt wirklich schließen, wir haben ja wirklich jetzt eine Stunde 20 Minuten am Anfang kurz Panne gehabt, aber jetzt kommt doch nochmal die Frage, ist das nicht der Griff in das fallende Messer? Also du hast ja jetzt offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht, sonst würdest du es nicht immer wieder machen, aber kann natürlich auch mal passieren, dass der Kurs nach unten immer weiter durchrutscht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man drauf gefasst sein. Also ich würde auch empfehlen, wenn ihr das anfangen wollt, macht das nicht, wenn ihr jetzt gerade 2 Monate ETF-Sparplan habt, sondern im besten Fall habt ihr auch schon mal eine milde Krise bei euren normalen Aktien mitgemacht und kennt rote Zahlen und dann macht euch das bei Optionen hoffentlich auch nicht mehr so viel aus.
Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass du heute dabei warst. Viel Erfolg weiterhin und ja, wir sind gespannt. Wer mag, gerne Frau mit Option, also @frau_mit_Option. Ich glaube, ich habe es jetzt alles richtig gesagt. Ja. Instagram folgen, also dann könnt ihr sicherlich schauen und mitverfolgen, wie es weitergeht bei der Sarah.
Genau, und auch Fragen per Direktnachricht oder Kommentar oder so.
Genau, also gerne. Dann, wenn ihr jetzt doch noch im Nachhinein oder die Leute, die jetzt nicht live dabei sein konnten, die Aufzeichnung schauen, einfach connecten mit Sarah bei Instagram und ich glaube, der Account ist auch in der Videobeschreibung drin hier schon, sonst schreibe ich ihn gleich nochmal rein. Ja, ihr folgen und dort dann im Zweifelsfall noch Fragen nachstellen. Könnt ihr aber natürlich sonst auch gerne hier dann unter dem Video machen. Also aus dem Video generiert sich jetzt ja, oder aus dem Livestream generiert sich ein ganz normales Video, wo man dann natürlich auch im Nachhinein weiterhin kommentieren kann. Ja, also lieben Dank auch an euch, dass ihr zahlreich und bis zum Ende dabei geblieben seid. Mittwoch ist kein Battle, hatte ich schon angekündigt. Und nächste Woche Mittwoch gibt es dann wieder ein Battle mit dem Geldkapitän. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Jo, danke dir, danke euch. Bis dann. Ciao.